Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. So schnell in diesem Rhythmus. Roman, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass wir alle drei Tage uns so intensiv austauschen. Und Roman, ich darf nicht nur dich begrüßen, sondern du hast heute sogar jemanden an deiner Seite. Erzähl uns doch mal erstens, ob du eine Anekdote hast und zweitens, wer da sitzt.
Hi Almut, ja, ich starte jetzt einfach mal direkt damit, den Gast vorzustellen. Oder sie macht das einfach selbst.
Oh nee, du darfst mich gern vorstellen.
Das macht man nicht, Roman.
Das macht man doch nicht,
das
Roman.
Das macht man nicht.
Das macht man nicht, Roman.
Also Rachel Rinas ist bei mir, so körperlich auch in Zürich und
nicht
uns
so,
zugeschaltet.
Also nicht so, auch nicht so körperlich, also, wenn das jetzt irgendwie so rüberkommt.
Physisch, genau. Ja. Und Rachel, für alle, die sie nicht kennen, ehemalige Schweizer Nationalspielerin, jetzt Expertin, nein, nicht Expertin, sondern Kommentatorin.
Beides.
Eigentlich. Kommentatorin und Expertin beim Schweizer Fernsehen.
Ich bin so ein Arzt, ne? Hätte ich mich doch selber vorstellen, ne?
Nein.
Statt mich die ganze Zeit nur darüber zu beschweren.
Vielleicht hätte ich es vorher machen sollen.
Rachel ist bei der EM fürs Schweizer Fernsehen aktiv als Kommentatorin, ist auch für Sky aktiv als Kommentatorin in der Premier League, aber war Expertin und hat sich quasi direkt vom Fußballplatz eigentlich ans Mikrofon gespielt. So ist richtig, ne?
Ja, ich bin aber immer noch Expertin.
Fans hören sie auch bei den Zusammenfassungen bei Sky für die Frauen-Bundesliga.
Das kommt auch noch hinzu. Ja.
Also sagen wir, Rachel ist überall und vor allem heute bei uns. Darauf kann man es doch einigen.
Genau. Das ist doch eine gute Einigung. Und jetzt musst du noch sagen, warum du sie zum Podcast eingeladen hast und nicht ich sie eingeladen habe.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben vor Jahren, das ist echt schon sehr lange her, es war mitten in Corona, haben wir uns schon mal zum ersten Mal getroffen. Und zwar ging es da um einen Podcast namens Mein Sohn, der Profi. Und die Mama von Damien Downs hat den Podcast quasi co-gehostet mit uns. Und Damien Downs ist gerade nach England gewechselt, wo wir gerade bei der Premier League waren, vom 1. FC Köln. Das ist, glaube ich, 5 Jahre her, Rachel, ne?
Ja, das ist ungefähr 5 Jahre her. Krass.
Das war unser erster Kontaktpunkt. Seitdem sind wir so lose immer mal wieder in Kontakt geblieben. Und dann, nachdem es zu Sky ging für dich, natürlich habe ich das mitbekommen. Und jetzt die Schweiz-EM, also mehr geht ja gar nicht. Aber dann, Almut, ich glaube, du bist mit der Anekdote dran oder ihr.
Almut reißt sich zusammen.
Erstmal könnte man dann sagen, dass Roman gesagt hat, hey, ich würde die Rachel einladen. Da habe ich gesagt, hey, Rach, wie cool. Sagt er, ja, kennt ihr euch? Da sage ich, ja, wir kennen uns. Tatsächlich haben wir mal zusammengespielt. Und wir hatten immer eine Fahrgemeinschaft zum Training aus Köln.
Also Almut ist gefahren.
Eine Fahrgemeinschaft. Hat die funktioniert, ist die Frage.
Die hat super funktioniert. Einmal hat mich Rach sogar auch gerettet. Wenn du weißt, worauf ich anspiele. Oh, kommt schon gleich die Reaktion.
Was heißt gerettet? Da bin ich jetzt höchst gespannt.
Naja, wir haben beim SC 07 Bad Neuenahr gespielt. Und nachher ist ja dieser Verein auch in SC 13 Bad Neuenahr übergegangen aufgrund dessen, dass der Verein pleite war. Und wir haben halt auch noch dort im letzten halben Jahr gespielt. Und pleite bedeutet, man hat immer kein Geld. Und wir mussten dann zum Auswärtsspiel nach Sindelfingen. Und da wir uns dann dort vor Ort kein Hotel leisten konnten, hieß es, weil auch, ich meine, um 11 Uhr Anstoß war, so morgens um 4:30 oder sowas aus Bad Neuenahr losfahren. Ja, und die Auswärtsfahrt hat damit begonnen, dass mich meine Türklingel aus dem Schlaf gerissen hat.
Und wer hat die betätigt?
Ja,
wer hat sie wohl betätigt?
Das war ich. Und das, wenn du jetzt diese Anekdote erzählst, ich hoffe, dass das all meine Freundinnen und Freunde hören, weil ich bin ja die immer so lange pennt und die auch eher der Typ ist, der zu spät kommt. Und ich konnte einmal in meinem Leben so eine gute Tat vollbringen. Und das bei Almut. Und ich weiß noch, als sie die Tür geöffnet hat, sie hat mich angeguckt. Sie war kreidebleich, weil sie sich so erschrocken hat, weil sie dachte, ich bin vom Doping.
Von der Dopingkontrolle.
Fast. Ja, ich glaube, da.
Ich war noch richtig im Dreamland. Man muss auch noch die Anekdote ein bisschen. Also mittlerweile darf ich sie ausweiten. Damals durfte ich nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ich habe da wirklich nicht viel geschlafen, denn den Tag vorher hat meine Schwester standesamtlich geheiratet und ich bin noch in der Nacht
von
meinem Heimatdörfchen nach Köln gefahren und war irgendwie morgens um 2 im Bett,
um dann
um 4:30 rausgeklingelt zu werden und stand da wie ein Geist. Ja, war die beste Vorbereitung.
Also sagen wir mal nicht, Dopingkontrolle nicht, aber vielleicht wäre so ein Alkoholtest ganz gut gewesen. an dem Morgen?
Nee, getrunken habe ich da nicht gemacht.
Das, wir haben ja gespielt.
Das habe ich nicht gemacht.
Ja, wir haben ja gespielt.
Wenn aber du die Anekdote jetzt erst erzählen kannst, dann klang es so als, nein, natürlich hochprofessionell.
Nein, das war einfach nur so, also hätte man damals erzählt, dass ich nicht so viel geschlafen habe, das ist halt nicht so professionell und hätte vielleicht auch die Nationalmannschaft nicht hören sollen zu der Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall war ich dann froh, habe innerhalb von 3 Minuten meine Tasche gepackt und dann sind wir ins Auto gestiegen, etwas unter Zeitdruck. Zum Glück war dann auch am Sonntagmorgen die Autobahn sehr leer. Deutschland hat ja auch kein Tempolimit und wir waren rechtzeitig am Bus und sind pünktlich eingestiegen. Ich habe mich auf den Sitz gehauen und geschlafen.
Das war das Beste, weil wir sind echt pünktlich gekommen und haben dann aber so getan, als wäre überhaupt nichts los. Wir haben dann noch vorher so gesagt, ey, okay, und jetzt müssen wir einfach so ganz entspannt da reingehen, so als wäre überhaupt nichts passiert, so ein bisschen müde noch und so, das hat ja gut geklappt. Aber unser Puls war auf jeden Fall so auf 180, würde ich sagen. War nämlich, da zu spät zu kommen, bei Colin Bell, weiß ich nicht.
Wäre gut ausgegangen, ja. Nee, wir haben das Spiel dann auch glorreich in Sindelfingen verloren.
Ja, super.
3-2.
Das war auch noch.
Ach, das auch noch.
Hat sich gelohnt.
Ja.
Das auch noch. Ja, also einen schöneren Einstieg kann ich mir quasi gar nicht vorstellen für dieses Gespräch.
Ja, genau. Und jetzt sind wir hier.
Und jetzt sind wir hier, beziehungsweise ja leider nicht hier, Almut, wie wir ja schon traurigerweise festgestellt haben. Ich weiß gar nicht, ob du das aushältst alle 3 Tage, alle 4 Tage mit mir, aber hier sind wir wieder.
Ja, für mich ist das ja immer so ein Highlight, weil ich mal einen Eindruck aus der Schweiz kriege. Und jetzt müsst ihr eigentlich nochmal, Rage, warst du auch beim deutschen Spiel im Stadion, oder?
Nee, leider nicht, weil ich ja parallel, deswegen, ich bin ja als Expertin unterwegs, das war also vorhin schon richtig, für die Schweizerin und dann noch als Kommentatorin für andere Spiele. Also ich habe ein paar Vorrundenspiele gemacht und beziehungsweise Gruppenspiele und mache dann jetzt noch ein Viertelfinale. Und ja, also ich mache quasi jeden zweiten Tag irgendwo ein anderes Spiel. Und die deutschen Spiele waren alle parallel zu denen, die ich gemacht habe.
Du hast Dänemark-Schweden
genau,
zum Beispiel gemacht.
Genau, Dänemark-Schweden, ne? Dänemark-Polen, Schweden-Polen. Und deswegen kam es dann nie dazu, dass ich mal Deutschland irgendwie aktiv gucken konnte. Ich habe mir halt dann das Spiel danach angeguckt oder davor. Und als sie parallel gelaufen sind, habe ich nur aufs Ohr bekommen, 1-0 Deutschland gegen Schweden, 1-1 und dann plötzlich ging's los und ich habe die ganze Zeit nur aufs Ohr bekommen, Schweden erhöht. Ich so, Gott, was ist denn jetzt los? Und dann Torhüterin, in Anführungsstrichen, musst du dir mal eine Halbzeit angucken.
Ja, so war's. Ja, über das Spiel haben wir jetzt tatsächlich schon ausführlich gesprochen, über dieses Schweden-Spiel.
Das geht ja alles ratzfatz.
Ist ja Wahnsinn. Wir haben heute nochmal, wir sprechen am Montag, für alle, die zuhören, erscheinen natürlich vor dem Viertelfinale, damit ihr bestens vorbereitet seid. Und Nia Künze hat auch nochmal mehrfach betont, dass da diese ersten 25 Minuten bis zum vielleicht 1-2 doch super waren und dass man auch selbstkritisch mit dem Rest umgeht. Aber es schien mir alles noch irgendwie nicht kritisch genug gewesen zu sein. Almo, du hast ja auch mehr an mehreren Stellen betont, auch bei uns. Also das macht jetzt nicht so richtig Mut fürs Viertelfinale, das Spiel, auch wenn es Unterzahl war am Ende, aber...
Macht auch keinen Mut, wenn man die Gegnerinnen sieht. Das wird auch noch eine harte Kiste.
Ja, aber Deutschland ist schon Angstgegner für Frankreich, zumindest im Turnier.
Das stimmt.
Es ist nicht nur einmal passiert, dass wir die rausgeschmissen haben.
Das
also,
stimmt.
Da kann
das
ich
stimmt.
mich noch an epische Sachen mit Elfmeterschießen und allem erinnern. Aber das ist ja, finde ich, gerade gar nicht so mega das Thema. Also wir haben zwar Ausblick aufs Viertelfinale, aber eigentlich, Rage, wo wir dich jetzt mal da sitzen haben und für alle, die sich wundern, dass ich Rage sage, es ist einfach in der Fahrgemeinschaft so entstanden, dass ich nicht Rachel sage.
Du bist auch die Einzige, die mich Rage nennt. Aber ich mag das.
Ach so, das ist interessant.
Aber du hast dich nie
beschwert. Ja, das ist ja eh schon schwer genug,
ja, die
der
anderen
Vorname.
Sagen Ray.
Ray, okay, Ray gibt's auch noch. Ray Garvey. Ja, okay, krass.
Nee, weniger Bart.
Aber was ich eigentlich von dir wissen will, du kennst diesen Schweizer Fußball in- und auswendig. Und du hast auch immer die ganzen Stimmungen mitgemacht, ja. So in den letzten 10, 12 Jahren. Wenn du jetzt mal versuchen wollen würdest, das zu beschreiben, was gerade vielleicht erst recht nach dem dritten Gruppenspiel los ist, aber einfach mal so, was du für einen Eindruck hast, was diese Europameisterschaft sowohl innerhalb des Schweizer Fußballverbandes als auch außerhalb mit dem Blick auf die Schweizer Frauennationalmannschaft so macht. Mhm. Das würde ich mega interessant finden.
Ja, also erstmal, ich glaube, niemand hat sich auch nur ansatzweise erträumen lassen, wie viel Euphorie hier ausbricht. Also es war eher die Angst, ja, verhalten die Fans vielleicht oder gut, Fußball ist jetzt nicht unbedingt die Sportart Nummer eins in der Schweiz, wird es überhaupt irgendwie zu sowas wie Fanmärschen etc. kommen. Aber da haben sich die Schweizerinnen und Schweizer ja nicht lumpen lassen, wie man schon häufig auf Social Media jetzt gesehen hat. Das war unglaublich. Und es ist wirklich in allen großen Städten und auch selbst in den Randbezirken, und ich kann mir auch vorstellen, dass es in den Dörfern so ist, die Leute haben so Lust darauf, den Frauenfußball zu sehen. Also man merkt richtig, wie die Leute ein Teil davon sind. Und nicht nur bei den Schweizerinnen übrigens, sondern auch bei allen anderen Teams. Selbst bei dem Spiel Polen gegen Dänemark, als schon feststand, die beiden sind ausgeschieden, war das Stadion einfach so gut es ging ausverkauft. Da waren auch ganz viele Schweizer Fans im Stadion, weil sie sich einfach gesagt haben, ey, wie cool, hier ist einfach eine EM und wir wollen uns das reinziehen. Und es sind so viele Leute unterwegs, die einfach auf friedlicher Basis Fußball gucken wollen. Und ich glaube, das ist so mit der größte Aspekt, der auch vielleicht Potenzial hat dann für die Zukunft, dass man sagt, hey, man spricht auch nochmal eine andere Art von Fankultur an, die im Männerfußball vielleicht etwas in den Hintergrund gerückt ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Männerfußball nur aggressiv ist, das ist auch Quatsch. Aber die Fankultur, die sich im Frauenbereich entwickelt, ist schon nochmal eine andere. Und deswegen würde ich sagen, dass sich das auf jeden Fall entwickelt, bezogen auf den Schweizer Fußballverband. Da kann man ja sagen, sie haben sich ja schon ziemlich reingehängt. Also allein, dass wir uns beworben haben, Austragungsort zu sein und Austragungsland zu sein. Ey, merkt ihr eigentlich, wie ich die ganze Zeit irgendwelche komischen Holpler in meiner Stimme habe? Das ist verrückt. Das ist vielleicht die ganze Zeit nur Rede.
Ich sollte vielleicht mal ein Getränk nehmen.
Nee, das ist nicht das Getränk. Das muss ich einfach mal einen Reset-Knopf in meinem Gehirn für mein Sprachzentrum haben. Also da haben sie ja relativ viel investiert und das war dann auch schon eine Mammutaufgabe, zu sagen, die Schweiz wird jetzt dieses große Turnier ausrichten. Und bisher ist das wirklich grandios gelaufen. Die Städte haben super mitgezogen, die Sponsorinnen und Sponsoren haben mega mitgezogen, der Verband. Du hast das Gefühl, da kommt richtig was. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt gerade die jungen Spielerinnen, die haben einen besonderen Impact, weil man sieht, dass die neue Generation, die jetzt schon auch mit im Team ist, eigentlich auch mit die besten Spielerinnen sind. Also wenn man da dann überlegt, was gibt es eigentlich noch für Nachwuchsspielerinnen bei uns? Und ich kenne ja auch die U19 und die U17. Das ist so krass, was wir noch für Spielerinnen da im Petto haben. Also da muss man diesen Frauenfußball, muss man dann fördern. Also wenn du das nicht machst, dann ist es einfach nur schade.
Also hoffst du oder weißt du, dass dieses Turnier eine nachhaltige Auswirkung haben wird, die auch noch in 3 Jahren messbar ist?
Ja, wissen tue ich es natürlich nicht.
Aber zu wie viel Prozent, also wie wahrscheinlich siehst du das?
Prognostiziert ist.
Ja, ich prognostiziere, ich prognostiziere 70%. Einfach um so etwas demütiger zu sein und weil man auch ja dann immer nach diesem Hype so einen gewissen Abfall hat. Aber gerade dadurch, dass das Ausrichten dieses Turniers auch einiges in der Infrastruktur gebracht hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das was bringt auf Dauer gesehen und man ja auch jetzt gemerkt hat, hey, okay, klar, wir sind vielleicht ein kleines Land im Vergleich zu anderen Nationen, aber wir schaffen es, trotzdem mithalten zu können. Und wir waren ja auch schon an einem Punkt, lass mich nicht lügen, ich glaube, wir waren irgendwann mal Weltrangliste 12 oder 11. Wenn du da dran bleibst, dann könnte es auch wieder dahin gehen. Und warum nicht versuchen und einfach auch dann sagen, ja, wir sind vielleicht auch ein Ausbildungsland dann für die größeren Ligen. Aber das ist ja auch ein Konzept, was du fahren kannst.
Was ich an der Stelle vielleicht nochmal ergänzen kann, was du gesagt hast, die Stimmung im Land. Also ich habe mir das, wir haben es im Podcast in der letzten Folge besprochen, beim FC Vidicon gewesen.
Ja.
Ein sehr spannendes Projekt.
Vidicre.
Ja, genau.
Ich kann es auch nicht richtig aussprechen. Keine Angst.
Aber diese Begeisterung da an diesem letzten Gruppenspiel, da habe ich es richtig gemerkt. Es ging so stetig nach oben bei allen Spielen, also inklusive der Schweizer Spiele, die ich dann gesehen habe. Also es wurde immer mehr Begeisterung. Ich habe auch einen Kommentar, einen Leitartikel jetzt nach der Vorrunde geschrieben, Friede, Freude, Feierlaune, also so, was du gesagt hast, eine friedliche Stimmung, Fanmärsche, trotzdem zu Tausenden, die Schweden, ja. Die Schwedinnen, die Deutschen, egal welche Spiele,
alle
in Basel, gefühlt. In Zürich, die beiden habe ich halt gesehen, die Dänen und Däninnen auch. Das heißt, also da hat man es auf dem Platz gesehen, also in den Stadien und drumherum und gerade bei den Schweizer Spielen diese Begeisterung. Und dann ist es dann ein sportlicher Erfolg, der das natürlich nochmal potenziert. Almut, du hast mehrfach gesagt, der Gastgeber im Viertelfinale, Top 8 Team in Europa, das ist ja schon mal ein Statement. Das macht natürlich dann quasi dann so die Kirsche auf der Torte, auch wenn es jetzt natürlich der schwerstmögliche Gegner des Turniers ist, wahrscheinlich. Auf dem Papier, wie man so schön sagt, auf dem viel zitierten.
Auf dem Papier, aber da können wir ja dann schon mal überleiten. Wir wollten ja auch über die Viertelfinals sprechen, fangen wir doch mal mit dem an. Rach, denkst du, dass diese Stimmung im Land eine, sagen wir mal, herausragende Leistung der Schweizerin hervorrufen und befeuern kann, dass sie tatsächlich dem Weltmeister Paroli bieten werden?
Ja, das glaube ich. Das ist kein Expertinnengelaber oder weil das irgendwie ehemalige Mitspielerinnen von mir sind. Ich glaube das wirklich. Ich hatte auch diesen Moment in dem Spiel gegen Finnland, wo eigentlich überhaupt nichts los war. Also da war, eigentlich hätte das überhaupt nicht anbrennen dürfen. Und dann kommt dieser Strafstoß zustande, der recht unnötig war, weiß ich auch selber so, aber machst ja nicht mit Absicht in dem Moment. Und dann war klar, also war mir auch einfach klar, dass wir das noch schaffen. Also, dass die Schweiz noch das 1:1 macht, das lag einfach in der Luft. Man hat es auch richtig gespürt, das Stadion ist so krass mitgegangen. Und natürlich, jetzt kann man sagen, ja gut, ein 1:1 gegen Finnland ist nicht zu vergleichen mit einem Spiel gegen Spanien. Aber erstens hattest du jetzt ja auch nochmal gut Zeit, dich zu regenerieren. Das ist extrem wichtig für die Spielerinnen, die eh schon angeschlagen waren. Stichwort Lia Velti, die wirklich schon auf dem Zahnfleisch gegangen ist und man in jedem Zweikampf dachte, oh Gott, du Arme, hoffentlich hältst du es irgendwie durch. Aber bei ihr ist es einfach so, das ist einfach das Turnier ihres Lebens höchstwahrscheinlich als Kapitänin bei einer Heim-EM und die geht da jetzt einfach gerade komplett durchs Feuer. Das wird sie auch beim Spanienspiel tun. Und andere Spielerinnen, die vielleicht auch schon ein bisschen, ja, wo die Akkus ein bisschen leer waren, die können jetzt eben auch aufholen und das oder sich eben erholen. Ich glaube, je länger du es schaffst, also die Null zu halten, desto größer wird die Euphorie im Stadion und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das packen könnten. Ich bin halt super gespannt auf die spielerische Ausrichtung, weil ich finde, Italien hat es nicht schlecht gemacht gegen Spanien. Man hat gemerkt, jedes Mal, wenn sie sich dann zu sehr haben reindrängen lassen und Spanien dann einfach so ein bisschen Rondo spielen konnte, dann wurde es halt gefährlich. Und ich habe Angst, dass die Schweizerinnen das genauso machen werden, dass sie, wie in der Nations League auch manchmal, sich so hinten rein verschanzen. Und dann wird's einfach, weil ich der Meinung bin, dass dafür unsere Abwehr dann nicht fluffig genug ist in der Hüfte, wird's dann ein bisschen schwierig.
Nicht fest genug.
Ja, ist halt, sind jetzt keine spanischen Flamenco-Tänzerinnen da, groß, also es ist gar nicht respektierlich gemeint, aber so Rotation.
Dann kriegen sie Knoten in den Beinen.
Ja, dann kriegen sie einen Knoten in den Beinen, das ist so.
Also sagst du, der Schlüssel, um es schaffen zu können, ist nicht hineinigeln, sondern mutig mitspielen, dicht an den Spanierinnen dran zu sein und auch wirklich Herz in die Hand zu nehmen und Offensivaktionen zu suchen.
Ja, genau das. Und das haben sie auch in der ersten Halbzeit gegen Norwegen getan. Das haben sie gegen Island getan. Und das ist eigentlich die beste Spielweise, die ich bisher von den Schweizerinnen gesehen habe. Dieses Mutige und auch dieses 1:1 Pressing. Ich glaube, natürlich gibt es auch ein gewisses Tempo, was die Spanierinnen mitbringen. Aber wenn sie eine Schwachstelle haben, dann kannst du mich aber auch gerne korrigieren, ist es die aktuelle Torhüterin. Keiner weiß, ob sie dann auch da noch spielt bei dem Spiel oder dann halt wieder ersetzt wird. Und die Abwehr, wenn sie attackiert werden. So, und nicht nur aufbauen. Im Aufbau sind sie brutal. Wenn sie plötzlich attackiert werden und in Stress kommen, dann machen sie Fehler, hatte ich das Gefühl.
Das ist aber also offensichtlich dann auch für jeden, der nicht wie ihr aktiv Profifußball gespielt hat, zu erkennen, dass natürlich die Spanierinnen mit Ball sollte man nicht machen. Also das, was wie du es gesagt hast, und dann ist es natürlich das, was die Schweizerinnen aber ja auch gut können, ist ja eben dann das halt auszunutzen. Und sie haben halt diese Nerven, das hast du schon gesagt, ne, mit dem Publikum im Rücken, die Nerven dann zu bewahren. Es gibt ja auch die Gefahr, dass man so ein bisschen überdreht.
Ja, das gibt's auch.
Klar. Dass man vielleicht so ein bisschen ins Verderben dann reinläuft, weil man versucht, auf seine Weise das Spiel zu unterbinden. Das mit der Torhüterin will ich aber Almut nochmal kurz einordnen lassen. Sie grinst nämlich schon. Für alle Hörerinnen natürlich nicht sehbar.
Ja, die Torhüterin hatte jetzt ja noch eigentlich nicht übermäßig viel zu tun. Sie ist genauso wie Katar Kol eher noch von der jüngeren Sorte. Und das ist halt dieses Konzept in den letzten Jahren von den Spanierinnen. Ja, und die müssen halt hauptsächlich Fußball spielen können. Das können sie auch normalerweise recht gut. Aber es geht ja auch darum, dass du Bälle hältst und vielleicht auch mal bei einer Flanke rauskommst. Und dafür ist ein Klares einfach nicht unbedingt gemacht.
Nee, genau. Das habe ich auch gesehen.
Das hat auch die immer gefälscht Spielerin also erkannt.
Ist das vielleicht auch so ein Mittel? Ich meine, es gibt ja so eine Allzweckwaffe in der Schweizer Mannschaft, irgendwie, dass Anna Synogorcevic überall spielen kann. Sie ist ja auch ein bisschen größer. Vielleicht hilft es dann, dass man sie nur mal mit nach vorne zieht, um auch mit Flanken zu agieren. Und sie dann einfach neben die Torhüterin stellt, weil irgendwo wird durch diese Beeinflussung dann der Ball runterfallen und dann steht vielleicht eine Geraldine Reuteler richtig und schiebt ihn dann rein. Das heißt nicht mal, dass Anna den reinköpfen muss, sondern dass sie einfach nur
präsent
so ein
ist,
bisschen präsent ist, ja.
Ja, ich hab Anna auch schon ein paar Mal dann im Live-Kommentar vorgeschlagen, dass ich dachte jedes Mal, wenn sie eingewechselt wird, dass sie auch vorne reinkommt, ehrlich gesagt, weil es immer um die letzten so 15, 20 Minuten ging, aber sie wurde immer auf der Rechtsverteidigerin-Position eingewechselt.
Oder links.
Ja, genau. Wenn du nach vorne was machen willst, sie ist die Spielerin im Team, die mit das beste Kopfballspiel hat. Sehe ich auch so. Ansonsten könnte man halt, und da gehe ich dann auch eher von aus, eine Riola Cemaili oder eine Svenja Förmli vorne diese Aufgabe machen lassen, weil Svenja Förmli einfach den Körper hat. Also da.
Ja, die hat auch das richtige Gespür, wo der Ball hinkommt im Strafraum. Das mag ich an ihr, so wie sie sich bewegt und was sie für eine Cleverness hat.
Richtige Stürmerin einfach. Und Riola ist halt ganz eklig als Gegenspielerin. Die hat, als wir mal gegen Frankreich gespielt haben, hat sie die Renard einfach die ganze Zeit als Gegenspielerin gehabt im Kopfball. Und Renard war am Ende so aggressiv, dass sie sie sogar beleidigt hat und weggeschubst hat im
Gar
Spiel.
Gar nicht, Frauenfußball-like.
Doch. Und aber anders. Es gibt einfach kein Trash-Talk. Aber in den Aktionen dann schon. Aber nee, hat dann nach dem Spiel sogar Riola noch ihr Trikot gegeben. Das war halt cool.
Dann heißt es, dass sie Respekt vor ihr hatte.
Die höchste Anerkennung, die es geben kann. Die Schweizerinnen könnten ja, jetzt spinnen wir einfach mal, ja theoretisch auch deutsche Halbfinalgegner sein.
Korrekt.
So, und das ist doch,
Rage in dem Fall,
so ein
in dem
bisschen,
Fall würden wir uns
ja in Deutschland geboren,
sehen.
Richtig?
Also ich.
Ja. Ey, dann würden wir uns sehen, das wäre so cool. Okay, also
ja,
dann
müssen. Also zu einem deutschen Halbfinale wäre ich im Stadion.
Boah, das wäre so krass.
Aber Almut, das wusste ich noch. Komm mal, jetzt kriege ich hier neue Informationen zugesteckt.
Ach so, gut. Jetzt weiß er auch Bescheid.
Jetzt weiß ich auch Bescheid. Gut,
dass ich dabei bin.
Gut,
ne?
Dass
sonst
Rage dabei ist.
Rage,
sag ich auch schon Rage.
Ist okay. Jetzt gibt es zwei Menschen, die
jetzt
mich Rage nennen.
Jetzt gibt zwei Menschen, die sich Rage nennen. So, jetzt gucken wir noch einmal nämlich auf die Deutschen. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen. Also natürlich sind da auch noch zwei andere Viertelfinals, aber so wie unser Format das ja auch zulässt, hast du das Thema Schweiz gewählt. Aber wir gucken trotzdem am Ende noch einmal auf die Deutschen. Nia Künzer hat es eben angesprochen, auf die guten Dinge besinnen. Dann haben sie heute, also am heutigen Montag frei bekommen, am Dienstag dann wieder Training, Mittwoch Krafteinheit, Donnerstag wieder Training, Freitag Abschlusstraining. Das ist so ein bisschen der Plan, um das gleichzeitig aber so ein bisschen die Festplatte zu löschen. So haben sie es quasi geäußert, egal ob man Sjoke Nüsken gehört, dann ihr Künzer, Christian Wückerts in der PK, direkt nach dem Spiel gegen Schweden auch schon gesagt. Und die Französin, auch das haben wir jetzt gesehen, auch die können mit Rückschlägen umgehen. Die waren dann nämlich mal kurz nicht mehr Gruppensieger, wären also nicht deutscher Gegner gewesen und haben dann am Ende nochmal kurz aufgezogen.
Kann man so sagen, ja. Es war schon ziemlich beeindruckend.
Ja, da hat einfach nur mal Cascarino in der zweiten Halbzeit ein bisschen Bock gehabt zu zocken und dann ging's los.
Und deswegen,
das war auch beängstigend.
Ja, ein bisschen, also aus deutscher Sicht würde ich mir, und vor allem die deutsche Defensive haben wir ja schon mehrfach besprochen, du hast es wahrscheinlich auch gesehen. Da muss was, also muss eh was getan werden, weil es fehlt nun mal jetzt rechts in der Verteidigerposition. Gibt's halt gerade aktuell nominell zumindest niemanden mehr, man muss umstellen.
Kathi Henrich kommt rein.
Ja.
Und alle stellen um. Ja, dann gut, Kathi kann das ja auch. Also ich glaube schon, dass eine Kathi Henrich eine Personalie ist, die man da reinbringen kann. Einfach mit ihrer Erfahrung. Aber bin mal gespannt, ob es dann eine Umstellung gibt vom System her. Was mir einfach aufgefallen ist jetzt bei den Deutschen, war doch die, also was ich halt dann gesehen habe. Und ich finde es so schade, dass auch, ich sag mal, eher negativ berichtet wird. Hier in Deutschland zum Beispiel wird eher positiv über das deutsche Team berichtet, weil man sich denkt, boah, sind richtig gute Spielerinnen. Aber das ist dann, da sieht man mal den Unterschied, wie die Außenwahrnehmung ist, vielleicht auch von anderen Ländern bezogen auf ein Team.
Das ist sehr spannend, ja. Wobei wir auch sehr kritisch sind hier, muss ich sagen. Und wir werden auch von dir, Kunzer, mehrfach oder sind schon und werden immer wieder daran erinnert, dass man ja eben ja eigentlich ganz gut und so, also diese Selbstkritik nach innen und nach außen ein bisschen den Verteidigungsmodus, aber ich habe das Gefühl, deswegen finde ich eine Sicht jetzt spannend, dass es außerhalb wahrscheinlich noch kritischer gesehen wird.
Ja, ich empfinde das deutsche Team als immer noch mit Favoritinnen-Team. Ich glaube, durch diese rote Karte hat sich das Spiel einfach brutal verändert.
Aber bis zur roten Karte, also selbst wenn die nicht passiert, würde es 3-1 stehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe halt einfach das größte Problem, wie auch alle anderen, denke ich mal, in der Abwehr, wie die über die Verständigung untereinander ist. Es ist einfach relativ löchrig, kann man so sagen.
Jetzt wollte ich noch eine Sache, Almut, kurz einwerfen an der Stelle, weil auf mehrfache Nachfrage, egal ob bei Zoge Nüssen, die ist ja immer ein Vizekapitän jetzt und ist in der Schaltzentrale im zentralen defensiven Mittelfeld gefordert, man Janina Minge fragt, ob man Christian Wück fragt, ob man Nia Künzer fragt, was ist denn jetzt der Plan B? Weil es ist halt sehr viel Risiko. Wir sehen, wo Ann-Kathrin Berger steht. Allein wenn jemand keine Ahnung von Fußball hat und sieht, wo die Torhüterin steht, weiß, das ist ein risikobehaftetes Spiel und das soll so sein. Aber wenn es nicht funktioniert, dann muss man doch als Trainer oder Trainerinnen-Team, wie es ja auch so schön heißt, wo zwei super erfahrene und eine extra für die Abwehr abgestellte Saskia Bartusiak im Trainerinnen-Team ist, irgendwie einen Plan haben, okay, in der Viertelfinal-K.O.-Situation muss ich vielleicht eine Sache anders machen, weil es zu riskant ist, weil es hinten nicht passt. Aber man wehrt sich da so dagegen. Man wehrt quasi ab, anstatt auf dem Platz, neben dem Platz, was anders machen zu wollen.
Ja, also es ist schon ein bisschen komisch, weil man hat jetzt ja gesehen, dass alle drei Tore irgendwie gefallen sind, weil man taktisch nicht gut agiert hat. Also ich würde das gar nicht irgendwie auf eine Person schieben, sondern
genau. Man
sieht es vor allem bei der Entstehung des Elfmeters zum 3-1, sieht man das ganz krass, dass es wirklich von vorne bis hinten schlechte Laufwege, schlechte Zeitpunkte und so weiter waren. Und wenn du dann an dem Punkt bist und du merkst, dass die Mannschaft gerade keinen Fuß defensiv auf den Boden kriegt, dann würde man sich ja wirklich so einen Notfallplan wünschen, dass man sagt, okay, komm, wir machen
Punkt. Jetzt
entweder so ein 4-4-2, zwei Mauern ganz eng zusammen oder wir stellen vielleicht ein ganz tiefes 5-4-1 oder was auch immer, aber dass halt die Spielerinnen so einen Notfallplan haben und dass man sagt, bevor wir jetzt noch ein viertes, fünftes oder vielleicht sogar auch bevor wir das dritte fangen, machen wir jetzt mal 10 Minuten daraus, damit wir das Gefühl haben, wir agieren jetzt zusammen gegen den Ball und nehmen mal den Schwedinnen oder vielleicht dann auch den Französinnen den Wind aus den Segeln. Und das hat mir bis jetzt so ein bisschen gefehlt, aber das plötzlich zu einem Viertelfinale hinzukriegen, ist dann auch wieder die Frage, ob es funktioniert. Aber sie haben theoretisch genug Zeit, um auch so einen Notfallplan in der Tasche zu haben. Ich bin sehr gespannt drauf.
Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie klicken die Spielerinnen untereinander, ne? Also deswegen, ich sehe es genauso. Ich glaube nicht, dass das irgendwie an der Qualität der einzelnen Spielerinnen liegt. Ich glaube aber auch nicht, dass es an der Qualität des Trainerteams liegt oder an dem Trainer an sich. Ich denke, dass Deutschland auch einfach in der Umbruchphase ist.
Das darf man eben nicht vergessen.
Genau, und ich finde es, deswegen bin ich da, glaube ich, mit der Kritik so etwas vorsichtiger. Es ist einfach ein großer Umbruch drin. So. Und da wurden Spielerinnen nicht nominiert, die dann doch recht lange dabei waren, die eigentlich auch gedacht haben, sie werden nominiert und so weiter und so fort. Ich glaube, das Team an sich ist sehr homogen, so. Die verstehen sich richtig gut. Das muss dann aber auch erstmal noch etwas mehr wachsen, sag ich mal, dass daraus dann noch irgendwie dieses Wir gegen alle Gefühl entsteht.
Das ist nämlich noch nicht so richtig.
Genau. Und ich glaube aber, dass das Team dazu Potenzial hat. Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine gar nicht reinpasst oder brutal aneckt. Im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, okay, das sind Freundinnen. Kann man sich immer drüber streiten, will man das oder will man das nicht? Manchmal ist Reibung auch was Gutes. Aber ich für meinen Teil sehe so viel Potenzial in dem Team und hoffe einfach, dass sie es schaffen. Ich glaube aber, dass Frankreich einfach zu gut ist und sehe da schon eher den Lead bei Frankreich.
Aber ist es nicht für dich auch komisch zu sehen? Ich meine, du kennst den deutschen Fußball auch in- und auswendig, weil du hier gespielt hast und weil du auch oft genug gegen die deutsche Nationalmannschaft selbst gespielt hast. Sonst stand ja Deutschland immer dafür, hey, wahnsinnige Kompaktheit, auch ein richtig gut eigentlich 1-gegen-1 defensiv, wirklich auch eine Stärke in dieser Stabilität, könnte man sagen. Also nicht nur Kompaktheit, sondern auch wirklich über das ganze Spiel konnte man sich darauf verlassen, dass man nicht umschalttechnisch überrumpelt wird, und dass man irgendwie immer so eine Basis hat. Und ich habe jetzt das Gefühl, es ist das erste Turnier, wo das nicht so ist. Ja. Und man deswegen was Neues hat. Aber wie wirkt das auf dich? Weil, also für mich ist es ein bisschen komisch. Ich finde es auch gut, dass es mal was Neues gibt, aber es ist, man stellt ja dann immer die Frage, wenn es so diese deutschen Tugenden sagen, die man nicht gibt, ob das da jetzt richtig ist.
Ja, das ist immer die große Frage, ne? Was ist die Spielphilosophie? Worüber definiert sich dann auch vielleicht ein Verband? Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland ja da auch in einer Umbruchsphase ist, auch bei den Männern zum Beispiel, das hast du auch gesehen. Es ist ja immer dann die Auslegung, was will der Verband? Was holt man dann für einen Trainer oder was holt man für ein Trainerteam? Das finde ich nämlich auch so interessant bei den Deutschen. Es wird meistens irgendwie nur der Headcoach gewechselt und der Rest des Teams bleibt irgendwie größtenteils bestehen. Oder vielleicht.
Kommt drauf an, ja. Man sieht aber in beiden Bereichen, glaube ich, dann so Änderungen. Oder teilweise wird nur der Co-Trainer ausgetauscht, wie jetzt bei den Männern, weil Sandro Wagner Chefcoach von FC Augsburg wird.
Ja, das aber jetzt so bei den deutschen Frauen habe ich das Gefühl, dass dieses Team, was da auch hintersteht, eigentlich schon seit 12 Jahren beim DFB ist. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Aber
ein Gedanke, den ich noch dazu habe, Almut, weil du es gerade gesagt hast, bevor wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf die, also nur noch nennen, was die anderen Halbfinalpaarungen sind und dann auf die Hot Takes kommen. Eine Sache, die mir auffällt, ist, Matthias Sammer hat im Kicker gerade ein großes Interview gegeben und hat gesagt, Deutschland sinngemäß muss aufhören, Durchschnitt als Weltklasse zu verkaufen.
Mhm, hab ich abgelesen.
Und die gleiche, ich wäre sogar die gleiche Kicker-Ausgabe, hat Hermann Gerland, der jetzt ja aufgehört hat, nach auch 12 Jahren als Jugendtrainer bei Bayern, beim DFB überall angepackt. Der hat nämlich gesagt, in ein paar Jahren werden alle wieder Angst vor Deutschland haben. Das klingt irgendwie wie ein Widerspruch. Ja, er hat das anders formuliert.
Ich hoffe, dass er es anders formuliert hat, weil Angst, dann muss ich leider auch ausziehen.
Werden Angst haben auf dem Fußballplatz wieder vor Deutschen. Das aber klingt irgendwie so klingt widersprüchlich für mich. Aber ich weiß nicht, ob im Viertelfinale und bei dieser EM die Französin jetzt als nächster Gegner überhaupt jemand dann noch so Angst vor den deutschen Fußballerinnen hat, dass die den Titel holen.
Tja, sehr gute Frage. Ich meine, wir haben auch vorher über das andere Viertelfinale gesprochen, dass Spanien ja defensiv auch Probleme hat, vor allem wenn sie nicht den Ball haben. Und trotz dessen sind sie ja einfach eine herausragende Mannschaft. Und ich habe das Gefühl, dass man momentan versucht, so ein bisschen in die Richtung zu kommen, dass man sagt, ich will mehr offensiv, ich will mehr den Ball haben. Noch fehlt es an den technischen Möglichkeiten, das genauso umzusetzen wie Spanien. Klar kann man da hinkommen, aber es ist immer die Frage, ne, welche Philosophie hat man und wo möchte man hin? Und wenn das eintreten sollte, dass die Deutschen nachher auch solch einen Spielstil pflegen, vielleicht auch noch in irgendeiner anderen Art und Weise, dann wird man wieder richtig Angst haben. Und so, es gibt genug Spielerinnen, die auch im Ausland bekannt sind, selbst von einer noch nicht übermäßig erfahrenen Mannschaft. Man muss ja auch mal zusammenrechnen, so die Viererkette, die jetzt ohne Julia Gwin gespielt hat, mit der Torhüterin zusammen, da kommst du roundabout auf 75 Länderspiele addiert. Da lachen sich halt manche anderen einfach kaputt.
Einzelspielerinnen schon
auch
nicht so
viel. Ja, Schweden zum Beispiel. Ja. Die komplette Abwehrreihe ist einfach, hat über 100 Länderspiele. Das ist echt verrückt.
Und im Durchschnitt, im Durchschnitt.
Ey, ja genau, im Durchschnitt. Also pro Spielerin, das ist total crazy. Und bei Schweden, weil jetzt von der Spielphilosophie, das bringt mich dann nämlich auf die Schwedinnen, die ja auch weiter sind, die auch im Viertelfinale sind und gegen England spielen. Das wird auch super interessant, weil viele haben Schweden, glaube ich, etwas unterschätzt. Aber Schweden spielt einfach seit Jahren den schwedischen Fußball. Also die Spielphilosophie, die Schweden hat, die ziehen sie einfach gnadenlos durch. Und der Trainer, der spricht sich Jaraksson, aber Gerhardsson geschrieben, der ist so ein richtig geiler Typ, der schafft, sein Team in kürzester Zeit anzupassen durch kleine Kniffe. Und er sagt auch, also sein Lieblingszitat ist, always change a winning team.
Ja, das ist interessant.
Ja, weil er sagt, du musst das Team einfach so verändern, damit es am Ende gewinnt. Und ihm ist es dann auch egal, wie, ob das schön aussieht, ob man den am Ende rausbolzt, ob man jedes Mal die ganze Zeit wieder nur über die linke Seite spielt. Wenn er sieht, dass die Schwachstelle beim Gegner ist, die rechte Abwehrseite, dann spielt er nur in die Richtung, bis der Fehler passiert. Und das finde ich halt so krass, weil das ist bisher brutal aufgegangen, auch wenn die nicht jetzt so wunderschön ins Turnier gestartet sind, aber konsequent, sehr selbstbewusstes Team. Also wenn es klappen sollte Richtung Titel, dann in diesem Turnier.
Seit 2015 immer im Halbfinale, ne? Eigentlich.
Ja, ja.
Ja, 2015 war es das, jetzt muss ich überlegen, das Achtelfinale, wo wir sie rausgeschmissen haben.
Und sonst, sie sind irgendwie 9-mal ins Halbfinale gekommen insgesamt.
Also das ist eine Ansage.
Und davor war es sogar auch, 2013 war es auch das Halbfinale, wo wir sie eliminiert haben.
Dann haben wir noch Italien gegen Norwegen, da gehen wir jetzt nicht nochmal näher drauf ein, aber die spielen auch noch gegeneinander.
Das kommentiere ich dann, das könnt ihr euch dann mit dem VPN angucken.
Dann bitte Rage auf jeden Fall zuhören.
Das ist, finde ich, das Einfachste, also was heißt das Einfachste, aber das Duell, da sind die beiden Teams drin, die mich bisher am wenigsten überzeugt haben. Norwegen hat mich wirklich eher enttäuscht.
Gar nicht überzeugt. Also die waren einfach effektiv. Ja. Ne? Also die haben aus nichts ganz, ganz viel gemacht.
Die Effizienz in Person, kann man sagen. Das ist unglaublich. Ja. Italienerin?
Aber die Italienerin fand ich gar nicht so schlecht. Nee. Also die haben schon auch ein paar gute Sachen gemacht. Die haben halt immer so ein Auf und Ab im Spiel. Aber die haben eigentlich im Großen und Ganzen das gehalten, was sie versprochen haben. Denn sie agieren offensiv flexibel über unterschiedliche Art und Weise sind sie gefährlich, egal ob über Standards, über Fernschüsse, über Kombinationen, über Umschaltspiel. Sie haben einfach defensiv noch nicht die Qualität, um gegen Spanien zu bestehen. Aber gegen Norwegen könnte das reichen.
Auf jeden Fall. Und ich bin auch der Meinung, dass Italien den besseren Fußball gespielt hat bisher. Ich sehe es genauso. Sie haben mich so ein wenig enttäuscht beim Eröffnungsspiel, beziehungsweise beim ersten Spiel. Da dachte ich, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Aber die waren wahrscheinlich auch aufgeregt, ist ja logisch. Und dann haben sie mir aber gut gefallen. Und was ich bei denen so bemerkenswert finde, ist, dass sie es schaffen. Und dann wird's, also schlage ich mal die Brücke zum deutschen Team. Die schaffen es, Schablonen aufzulegen, die sofort funktionieren. Und dieses Anpassen von, also wenn jetzt A nicht passt, dann passt B. Und das kriegen die alles hin. Also die wissen dann, okay, wenn wir heute das spielen, dann muss jede das und das machen. Wenn das nicht funktioniert, dann passen wir an und dann machen wir halt das Nächste. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt ja bei Deutschland gerade eben zusammengefasst haben, was wir noch nicht so sehen. Und das macht Italien sehr ordentlich.
Jetzt haben wir alle 4 Viertelfinals mehr oder weniger zumindest nochmal angerissen. Almut, Hot Takes. Wir können nochmal deinen auflösen.
Ja.
England
hat nicht geklappt. England war sehr, sehr souverän. Und die Holländerinnen, die waren auf dem Weg, eine Sensation zu schaffen. Und dann hätte man ja noch hin und her rechnen können. Aber 4-1 durch den hohen Sieg der Engländer haben sie es klar gemacht.
Ich glaube, wenn Holland 4-1 gewonnen hätte, oder die Niederlande 4-1 gewonnen hätte, dann wäre sogar Frankreich noch rausgeflogen.
Richtig, weil dann nämlich nur das Torverhältnis unter den 3 Mannschaften mit 6 Punkten gezählt hätte. Und ja, also das ist ja sowieso immer verrückt. Von daher wäre es nachher egal gewesen, wie viele Tore England gegen Wales noch schießt. Sie wären unerheblich geworden.
Aber England ist weitergekommen. Almut hat nämlich in ihrem Hot Take gesagt, dass England gar nicht erst weiterkommt. Jetzt sehen wir sie auf jeden Fall. Und Rage darf natürlich mit ihrem Hot Take anfangen, den sie setzt für dieses Viertelfinale bei der EM.
Die Schweizerinnen werden nach einem Rückstand den Ausgleich erzielen, kommen in die Verlängerung und gewinnen dann beim Elfmeterschießen.
Das ist sehr spezifisch, Almut.
Das ist ein sehr detaillierter Hot Take, finde ich gut.
Also ich hatte nämlich eigentlich den relativ einfachen, wie aber auch heißen Hot Take, das Halbfinale lautet Deutschland gegen Schweiz.
Nehme ich auch.
Schönes Ding. Ich hatte überlegt, ob ich, weil Rage es auch so gut erklärt hat, schon wieder gegen England tippe. Das mache ich aber nicht, um mir hier keine Feinde zu machen, weil ich wirklich überzeugt bin von den Schwedinnen. Ich sag, es gehen mindestens 2 Viertelfinals ins Elfmeterschießen.
Okay, dann können alle gleichzeitig eintreten, weil Rage hat ein Elfmeterschießen angedeutet. Ich in Schweizer Sieg und du 2 Elfmeterschießen im Viertelfinale. Wenn wir alle recht haben, gebe ich einen aus für uns alle.
Geil, okay, haben wir.
Aber bitte erst im nächsten Jahr, damit ich auch was davon habe.
Ja, dann treffen wir uns nächstes Jahr wieder.
Sonst gibt's Robbie Bubble.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also eine hier am Tisch, die andere durch den Bildschirm zu sehen und euch beide irgendwie nur zusammengeführt zu haben durch Zufall quasi.
Ja, und dabei haben wir ja noch nicht mal über alte Zeiten
gequatscht. Wollte gerade sagen, wir sind immer verbunden.
Wir haben ja heute sehr fachlich alles ausgewertet.
Eiskalt überzogen hier, eine ganze Halbzeit gemacht statt einen Pausentee.
Ja, meine Güte. Irgendwann müssen wir das wahrscheinlich nochmal so machen, dass wir eine lustige Folge machen. Vielleicht dann, wenn du einen ausgibst.
Danach.
Dass Rage und ich mal ein paar Anekdoten erzählen.
Oh, das wäre so krass. Da können wir aber auch ein Buch schreiben dann einfach.
Ja, Meldet euch einfach. Ich habe jederzeit wieder Lust. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Red, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Hat mir hat richtig mir Spaß viel gemacht. Spaß gemacht. Du hast noch richtig was zu tun. Öl deine Stimme. Mit Kamillentee oder so. Oder machst wie Sepp Blatter, der sich vorm Interview erstmal einen Weißwein bestellt hat bei den Kollegen von RTL.
Das kann aber nicht gut sein für die Stimme. Ist zu sauer.
Almut, Halbfinale, dann sehen wir uns, oder wie? Also wir hören uns ja auf jeden Fall nach dem Viertelfinale.
Also ich glaube, wenn das Halbfinale Schweiz gegen Deutschland ist, dann sind wir alle drei im Stadion.
Oh yes.
Dann hört ihr und die seht ihr von uns auf den Kanälen.
Dann gibt's ein Bild.
Dankeschön.
So machen wir das. Also euch noch viel Spaß. Ich freue mich immer über irgendwelche Stories von Visa, FC Willikon
zum Beispiel
und Co. Und euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Genießt die Viertelfinals und dann sehen wir uns jetzt mal nicht im Dreitagesrhythmus, sondern erst am Samstag nach dem deutschen Spiel, richtig?
Und am Sonntag hört man uns dann. So ist es. Viel Spaß bei den EM-Viertelfinals in der Schweiz.
Hopp, Schweiz.
Ciao.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.